Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Dann die Mitte. Eins nach dem anderen. Ja. Das Mikro ist an, das Danke. Ist auch schon laut. Okay.
Hallo, so im Namen der Verlagsgruppe Belz möchte ich ganz herzlich Verena Petrasch begrüßen, die uns heute aus ihrem Debütroman Sophie im Narrenreich vorlesen wird. Viel Spaß.
Ja, hallo und ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann und heute für euch lesen darf. Die Turmuhr schlug Mitternacht. Sophie seufzte. Nun war sie also 12 Jahre alt. Ließ sich das Erwachsenwerden denn nicht aufhalten? Würde sie in 3 Jahren auch so vernünftig sein wie Georg? Sophie schüttelte sich und schaltete das Licht ein. Lieber über etwas anderes nachdenken. Sie nahm ein leeres Blatt Papier und begann darauf zu zeichnen. Da plötzlich ein Kichern. Sophie horchte auf. Hallo? Ist da jemand? Nichts. Sophie schüttelte den Kopf und blickte sich suchend im Zimmer um. Alles lag perfekt aufgeräumt an seinem Platz. Die Decke und das Kissen auf dem Bett, die Schultasche neben dem Schreibtisch, die Bücher im Regal. Doch da schon wieder. Sophie sprang auf. Das Geräusch kam aus dem Kleiderschrank. Sie riss die Tür auf und erschrak. Da war ein Haarbüschel, irgendwie blau. Und zu diesen Haaren gehörte ein Kopf mit großen Augen und breitem Mund und Arme und Beine, die zu lang waren für den Rest. »Hä? Was soll das?« fragte der Kerl und blickte verärgert auf. »Wer hat das Licht angemacht? So kann man doch nicht arbeiten. Tür zu!« Sophie, ganz verdattert, murmelte eine Entschuldigung und schloss wie automatisch die Tür. Und dann stand sie eine Weile da, starrte auf die Tür und war sich nicht sicher, ob sie sich diesen blauhaarigen Kerl in ihrem Schrank nur eingebildet hatte. Unschlüssig tappte sie von einem Bein auf das andere und wusste nicht so recht, was tun. Da kam von innen ein »Hä?« und die Tür öffnete sich wie von selbst einen Spalt breit. 2 große Augen spähten vorsichtig heraus, Sophie zuckte zusammen, die Tür fiel wieder zu. »Nein, nein, nein«, hörte sie die Stimme im Schrank, »das kann nicht sein.« Noch einmal ging die Tür auf und der Kopf flugte heraus und machte »Buh«. Sophie sprang zurück. »Oh nein«, rief der unbekannte Schrankbewohner, »sie kann mich sehen, wie ist das möglich?« Er versteckte sich hastig hinter einem langen Kleid und rief »Geh weg!« Ungläubig starrte Sophie auf den grellen Haarschopf hinter dem Kleid. Nur langsam erwachte sie aus ihrer Erstarrung. »Wie bitte?« fragte sie. »Geh weg«, rief der Blauhaarige und vergrub sich noch tiefer hinter dem Kleid. »Du kannst mich nicht sehen, du darfst mich nicht sehen, verschwinde!« Ein Arm kam zum Vorschein und dürre Finger griffen nach der Schranktür. Die Tür fiel ins Schloss. Sophie wusste nicht, wie ihr geschah. Dieser Kerl, der in ihrem Schrank nichts zu suchen hatte, konnte sie doch nicht einfach aus ihrem Zimmer schicken. Entschlossen ging sie zum Schrank. Sie rüttelte an der Tür. Die Tür ging nicht auf. Aufmachen, befahl sie. Mach sofort auf. Es ist niemand zu Hause, kein einziger, sagte die Stimme im Schrank. Mit aller Kraft riss Sophie an der Tür. Nun endlich sprang sie auf. Doch der Haarschopf war weg. Eilig durchwühlte Sophie ihre Kleider. Nichts. Doch da, ein Knarren, ein Fuß, er baumelte vom Schrank. Wie? Das war Sophie ein Rätsel, aber der blauhaarige Kerl hatte sich auf den Schrank hinaufgeflüchtet. Dort saß er nun und trommelte trotzig mit der Faust gegen das Holz, während Sophie seinen Knöchel fest umklammerte. Hab ich dich! Du kannst mich ja noch immer sehen, schimpfte er. Wie soll ich dich auch übersehen mit diesen blauen Haaren? Petrol, grummelte es vom Schrank herab. Wie bitte? Petrol, wiederholte der Kerl und warf Sophie einen giftigen Blick zu. Meine Haare sind petrolfarben, nicht blau. Ich verbitte mir blau. Ich hasse blau. Pfui, Igitt! Von mir aus, sagte Sophie gleichgültig. Wer bist du? Und was machst du in meinem Schrank? Ich sage nichts, sagte der Unbekannte und hielt sich die Hand vor den Mund. Oh doch, zischte Sophie. Trotzig wand sich der Kerl aus ihrem Griff, verschränkte die Arme vor der Brust und schüttelte den Kopf. Eine zerschlissene Latzhose bedeckte seinen hageren Körper. Darunter trug er ein Hemd mit unterschiedlich langen Ärmeln. Die Füße steckten in löcherigen Socken und die Socken in abgewetzten Sandalen. Nervös wippte die rechte Sandale auf und ab. Sophie holte tief Luft und versuchte freundlich zu sein. »Bitte!« »Nein«, sagte der Kerl. »Doch«, sagte Sophie und merkte, dass Freundlichsein manchmal ganz schön schwierig sein konnte. »Nein, doch, nein, doch, nein! Gut, dann verschwinde«, befahl Sophie. Sie wollte nun nicht mehr freundlich sein. »Du hast hier nichts zu suchen.« Sie setzte sich auf ihre Bettkante und blitzte den Unbekannten mit bösen Blicken an. Er drehte sich von ihr weg. Sophie aber schoss weiter ihre Blitze. Rücken oder Gesicht, das war egal, ihre Blicke verfehlten nie das Ziel. Es dauerte nicht lange, da drehte der Kerl sich zu Sophie um. »Hör auf, mich anzustarren. Ich würde ja gehen, wenn ich könnte.« Er hob hilflos die Schultern und ließ die Beine vom Schrank baumeln. »Sag mal, wie alt bist du?« Sophie schüttelte den Kopf. »Geht dich nichts an. Dieser Kerl sollte gar nicht erst versuchen, von ihren Fragen abzulenken.« Unruhig rutschte er hin und her. »Bitte sag es mir, bitte, 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 ich muss es wissen.« »Nur wenn«, begann Sophie. »Ja, sobald du«, drängte der Kerl. Sophie rollte mit den Augen. 12. Sie schaute auf die Uhr. »Seit einer halben Stunde.« »Seit einer halben Stunde?« Der Petrolhaarige richtete sich kerzengerade auf. »Wirklich? Ich meine, ganz echt und genau und exakt seit einer halben Stunde?« »Hängt davon ab, wie genau meine Uhr ist«, sagte Sophie. Sie wollte nun nicht über ihren Geburtstag reden, sie wollte wissen, was dieser Kerl hier zu suchen hatte. »Ach, herrje, sie hat heute Geburtstag.« Sein Blick verfinsterte sich. »Das erklärt einiges.« Und während der Kerl vom Schrank kletterte, murmelte er verärgert, »Warum nur immer mir solche Dinge passieren müssen, so ein Mist, Mist, Mist.« Beim ersten Mist kam er am Boden an, beim zweiten gab er dem Schrank einen Tritt, beim dritten fiel er rücklings neben Sophie aufs Bett und verschränkte die Arme hinter den Kopf. »Also gut«, sagte er, »mein Name ist Theobald. Ich bin ein Narr.« »Ja, Narren, was sind Narren?« »Hat einer von euch eine Idee, was ein Narr ist?« »Du meinst die Hofnarren früher?« »Ja, genau, das sind Narren. Und es gibt zum Beispiel auch Faschingsnarren. Aber diese Narren, das sind nochmal andere Narren, ja?« Die Narren wollen die Menschen glücklich machen, genau. Oder was? Genau, das stimmt, das sind diese Narren. Und zwar, das sind ganz schräge Wesen, diese Narren, die die Menschen glücklich machen. Und ja, wie funktioniert das mit diesem Glücklichmachen und den Narren? Dieser Theobald, der da in Sophies Schrank gesessen ist zum Beispiel, der ist ein sogenannter Gedankennarr. Es gibt nämlich ganz, ganz viele verschiedene Arten von Glück und für jede Art von Glück ist ein anderer Narr zuständig. Dieser Gedankennarr zum Beispiel, dieser Theobald, der sieht die Gedankenstücke, die um uns herum schwirren und der sammelt sie und macht dann aus den guten Gedanken so kleine Gedankensamen und die pflanzt er euch ins Gehirn ein und dann kümmert er sich darum, dass sie sprießen und blühen und zu ganz prächtigen Ideen heranwachsen. Und wenn dann die Idee da ist, dann fühlt man sich plötzlich glücklich. Und unser Körper setzt dann, wenn wir das Glück empfunden haben, diesen Glücksmoment in Form von so einer kleinen milchweiß schimmernden Kugel frei und schleudert ihn direkt ins Narrenreich, ins Meer der 1000 Glücksmomente. Und dort fischen die Narren die Glücksmomente heraus und ernähren sich davon. Es ist also ein schönes Geben und Nehmen. Die Narren machen uns glücklich und gleichzeitig ernähren sie sich von den Glücksmomenten, die wir dann nicht mehr brauchen. Ja, und dieser Theobald, dieser Gedankennarr, arbeitet sehr eng mit sogenannten Narren der Tat zusammen. Narren der Tat sind dafür zuständig, dass wir die guten Ideen, die wir haben, auch in die Tat umsetzen. Denn eine gute Idee macht zwar glücklich, aber eine gute in die Tat umgesetzte Idee macht natürlich noch viel, viel glücklicher. Und Theobald hat in Sophie eine wunderschöne Idee gefunden, die schon sehr, sehr lange in ihr blüht und sprießt und immer größer wird. Und zwar möchte sie auf einem Regenbogen reiten, Sophie, das schon sehr lange. Und das hat Theobald seinem Freund Kasimir, dem Narren der Tat, gesagt. Der sieht ein bisschen anders aus wie Theobald, der ist klein und pummelig und sein ganzer Körper ist voller Federn und er ist manchmal ein bisschen ungeschickt. Und dieser Kasimir ist der zweite Narr, der Sophie begegnet und er möchte Sophie diesen Wunsch erfüllen, dass sie auf Regenbogen reiten kann. Dazu muss sie aber mit ihm mitkommen ins Narrenreich, denn dort sind die Regenbogen, auf denen man reiten kann. Aber zuerst muss man einen Regenbogen zähmen, bevor man auf ihn reiten kann. Denn das sind ziemlich wilde Biester, diese Regenbogen, wenn man sie nicht zähmt vorher. Und um die Regenbogen zu zähmen, muss man so ein paar Zutaten sammeln. Und die will Kasimir mit Sophie zusammen im Morgentauwald im Narrenreich sammeln. Das ist ein wunderschöner Wald mit ganz wundersamen, närrischen Wesen. Und unter anderem brauchen sie dafür das Harz der wunderlichen, allwissenden Eiche. Und die möchte ich euch jetzt bei der zweiten Lesestelle ein bisschen genauer vorstellen, diese Eiche. Es ist gerade Nacht und die Eiche schläft. Und Kasimir und Sophie haben Mühe, sie zu wecken, aber sie schaffen es dann mit so großen Federblättern, die von einem Baum herunterhängen, die Eiche zu kitzeln unter der Nase und sie zu wecken. Ha, ha! Tschi! Die Eiche rieb sich mit einem blättrigen Ast die Augen und gab knarrende Schmatzgeräusche von sich. Ächzend wiegte sie sich hin und her und murmelte hölzern: Immer diese lästig tief liegenden Nachtnarrenvögel haben keinen Respekt vor der schlafenden Natur, wenn nur... Da bemerkte sie die Besucher. Ah, Gäste, zu so später Stunde? Sehr wohl, werte wunderliche allwissende Eiche, sagte Kasimir und verbeugte sich tief. Verzeihen Sie die unnärrische Uhrzeit, aber manche Dinge müssen eben zu Unzeiten verrichtet werden. Der Weg hierher war weit. Er stupste Sophie in die Rippen und bedeutete ihr, auch etwas zu sagen. Ja, sagte Sophie schnell und starrte den sprechenden Baum ehrfurchtsvoll an. Ein weiter Weg zu Unzeiten. Aha, knarrte der Baum. Woher kommt ihr denn? Also, ich komme aus, begann Sophie, doch Kasimir riss das Wort an sich. Vom anderen Ende des Morgentauwaldes, werte Allwissende. Die Eiche raschelte mit den Blättern und setzte sich eine hölzerne Brille auf. Sie blinzelte verschlafen und stellte erfreut fest, ah, zwei Narren vom anderen Ende des Morgentauwaldes, wie hübsch, wie hübsch. Mit einem spitzen Astfinger strich sie Kasimir über den Federbauch. Ein Narr der Tat, wenn mich nicht alles täuscht. Dann griff der Ast nach Sophies Kinn. Und deine Begleiterin ist wohl ein Frischlingsnarr. Die Eiche schaute Sophie kritisch über den Brillenrand hinweg an. Sieht noch gar nicht wirklich närrisch aus. Aber nein, ich glaube, Sie verstehen das, stammelte Sophie. Doch die Eiche bedeutete ihr, still zu sein und berührte ihre Stirn. Sie schloss die Augen und atmete tief ein. Ich spüre. Mit einem Ruck ließ sie von Sophie ab und schaute ungläubig zu Kasimir. Der aber zuckte nur mit den Achseln und schwieg. Der hölzerne Blick der Eiche schweifte nachdenklich in die Ferne. Sie knarrte mit dem Geäst, raschelte mit den Blättern und murmelte, mir träumte, es würde dunkel werden, sehr dunkel. Hungersnot, Leid und Schrecken, Tod. Und dann plötzlich mit weit aufgerissenen Augen rief sie, doch ich sehe ein Licht. Werte Wunderliche, unterbrach sie Kasimir, ein besonderes Anliegen schickt uns zu euch. Der Baum schüttelte sich. Ach so, ihr seid also nicht für einen kleinen Plausch gekommen? Wie schade, sehr schade. Ich bekomme so selten Besuch und noch viel seltener solchen Besuch. Sie schaute zu Sophie. Es gäbe so viel zu besprechen. Ich sehe sie nämlich, die Dunkelheit. Ich spüre die Kälte. Werte Allwissende, beeilte sich Kasimir zu sagen, wir müssen noch vor dem Morgengrauen einen Regenbogen zähmen. Ah, Regenbogen, wie hübsch. Die Blätter der wunderlichen, allwissenden Eiche raschelten erfreut. Gelb, rot, grün, blau, violett. Genau, sagte Kasimir rasch, dafür brauchen wir. Sie sind in Gefahr, ich spüre es, schnell, eilt. Eine Wolke schob sich vor dem Mond. Das Geäst der Eiche verfinsterte sich. Niemand ist in Gefahr, beschwichtigte sie der Narr. Bitte, werte Eiche, kommt zur Vernunft. Vernunft ist fehl am Platz, wenn sich Grauen und Kälte im Verderben ausbreiten. Nur die Narretei kann siegen, nur die Narretei. Der Baum stimmte einen kampfeslustig knarrenden Sprechgesang an. Ta-ta-da, 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 werte Eiche. Dam-ta-dam, dam-ta-dam, diddli-dum. Bitteschön, liebe Allwissende. Kasimir warf Sophie einen verzweifelten Blick zu. Sophies Augen wanderten unruhig zwischen Kasimir und der wunderlichen, allwissenden Eiche hin und her. Sie verstand nicht, was gerade geschah und wovon die Eiche sprach, aber sie verstand, dass sie etwas unternehmen musste. Entschuldigung, stammelte sie, könnten Sie vielleicht tilididai, tata, Frau Eiche, tam tududai. Sophie seufzte und griff nach ihrem Federblatt. Es war gar nicht leicht, die Eiche zu kitzeln. Sie zitterte mit jeder Rindenritze. Dennoch hielt ihr Sophie hartnäckig die Feder unter die Nase und irgendwann zuckte und nieste sie und Kasimir ergriff seine Chance. Werte Allwissende, sagte er mit Nachdruck, wir brauchen bitte ihr Harz.
Harz?
Ja, das Harz für die Regenbogenzähmung. Ach, dieses Harz, rief der Baum, Regenbogenzähmung, wie hübsch, wie mutig, wie unendlich klug und weise und vorausschauend. 5 Tropfen Harz, unterbrach sie Kasimir ungeduldig. Als ob ich nicht selbst wüsste, wie viel Harz man für eine Regenbogenzähmung braucht. So alt bin ich nun auch wieder nicht. Die knorrige Stimme klang gekränkt. Habt ihr denn ein Behältnis dabei? Selbstverständlich, sagte Kasimir und beeilte sich, den Astfingern ein bauchiges Gefäß zu reichen. Dunkelgrün, wie hübsch, stellte die Eiche fest und brach ein Stückchen Rinde von ihrem Stamm. Zähe, bernsteinfarbene Tropfen quollen in das Glas. Wohl wahr, traurige Zeiten sind angebrochen, murmelte sie und gab das Behältnis zurück. Hier, für die Regenbogen. Regenbogen, ach, wie hübsch. Lasst sie schön grüßen, die Regenbogen. Sagt ihnen, sie sollen sich doch wieder einmal blicken lassen. Ich bekomme so selten Besuch. Ja, nach dieser Begegnung mit der wunderlichen, allwissenden Eiche ahnt Sophie natürlich schon und ihr vermutlich auch, dass nicht alles so fröhlich und leicht im Narrenreich ist, wie es auf den ersten Blick scheint, sondern dass Gefahr droht. Und es ist tatsächlich so, dass immer weniger Glücksmomente im Meer der unendlichen Leichtigkeit landen. Das heißt, es bricht eine Hungersnot im Narrenreich aus. Und es verschwinden auch Narren spurlos. Und in der Menschenwelt, da bricht eine ganz, ganz schlimme, dunkle, mysteriöse Krankheit aus, für die es bis jetzt keine Heilung gibt und immer mehr Menschen werden krank. Naja, und hinter all dem stecken die sogenannten Schwarznarren. Das sind sehr böse Narren, die so ziemlich das Gegenteil von Glück verbreiten. Und diese Narren, ihr Anführer heißt Chiron und dieser Chiron ist ein besonders mächtiger, böser Schwarzner, der es sich zum Ziel gesetzt hat, unabhängig zu werden von dem Menschen. Er will den Menschen kein Glück mehr schenken, um zu überleben. Und er hat da einen ganz, ganz gemeinen Weg gefunden, mit dem all diese schlimmen Dinge, die geschehen, zusammenhängen. Und ja, dieser Weg bedroht nun die Menschenwelt und das Narrenreich. Und es gibt nur eine Hoffnung und einen Ausweg, einen möglichen Ausweg aus dieser Situation. Es gibt nämlich so eine Art Prophezeiung, ein altes Narrenlied und dieses Narrenlied besingt, dass ein Menschenmädchen, wenn es 12 Jahre alt wird, plötzlich anfangen wird, Narren zu sehen. Und dass dieses Menschenmädchen in einer ganz besonderen Verbindung mit den Narren steht und die Narretei in sich trägt. Das bedeutet, man kann sie zur Närrin ausbilden und als Närrin kann sie vielleicht die Narren und die Menschen retten. Und die Narren haben nun Grund zur Annahme, dass Sophie dieses Mädchen ist, weil sie kann ja plötzlich die Narren mit ihrem 12. Geburtstag oder in der Nacht zu ihrem 12. Geburtstag sehen. Und deswegen wollen sie sie zur Närrin ausbilden. Ja, und Sophie, wie sie das erfährt, ist sie natürlich Feuer und Flamme, weil das klingt für sie sehr reizvoll, sich zur Närrin ausbilden zu lassen und sie macht da mit. Und sie erweist sich als sehr talentierte Schülerin, aber es kommt nicht zum Abschluss der Narrenausbildung, denn als sie eines Tages wieder ins Narrenreich kommt, findet sie dort nur Verwüstung vor und Spuren von Schwarznarren. Ihre Lehrmeister sind verschwunden, alles ist düster. Und sie selbst kommt auch plötzlich nicht mehr zurück in die Menschenwelt, weil die Eingänge bzw. Ausgänge wie versperrt, wie weggewachsen, als wären sie nie da gewesen sind. Naja, und der Einzige, der ihr begegnet, ist ein ziemlich schräger, zwielichtiger Charakter, Kerl, der heißt Rolander. Und Rolander sagt, behauptet, er wäre ein Entscheidungsnarr und er habe gesehen, wie Sophies Lehrmeister von den Schwarznarren entführt wurden und zu Chiron, zur Falkenburg gebracht wurden, wo eben die Schwarznarren und Chiron leben. Ja, und so beschließt Sophie kurzerhand, aha, gut, dann müssen wir jetzt dorthin zur Falkenburg und wir müssen die Narren und die Menschen retten und ich muss meine Lehrmeister befreien und ich muss gegen Chiron und die Schwarznarren kämpfen. Und Rolander muss mitkommen und ihr den Weg zeigen. Die Idee weiß Sophie nicht genau, ob das eine gute Idee ist, weil sie traut Rolander eigentlich nicht über den Weg, aber er ist der Einzige, der da ist und ihr bleibt keine andere Wahl. Und sie ist auch dann ziemlich froh, sie ziehen dann los und begegnen bald einer kleinen stummen Narrenelfe namens Eiche und die möchte auch gegen Chiron kämpfen und die nehmen sie mit. Rolander und Eiche verstehen sich nicht besonders gut, aber das ist Sophie egal, denn sie ist froh um jede Hilfe und sie hat ja eigentlich keine Ahnung, wie sie das machen soll, gegen so einen mächtigen Herrscher zu kämpfen. Sie hat ja ihre Narrenausbildung noch nicht abgeschlossen und nichts. Das Einzige, was sie hat, ist so ein Buch, das sie von ihren Lehrmeistern bekommen hat, das Buch der Narren. Das ist ein sehr eigenwilliges Buch, das nicht immer das tut, was Sophie will und auch nicht immer das schreibt, was Sophie gerne lesen möchte. Aber hin und wieder verrät dieses Buch Sophie verschiedene Narreteien und sie versucht, sich die jetzt selbst beizubringen, diese Narreteien. Und weil sie weiß, dass sie mit Chiron einen sehr mächtigen Gegner hat, möchte sie sich natürlich möglichst komplizierte und schwierige Narreteien beibringen, unter anderem die Zeitsteuerung. Denn sie stellt sich sehr praktisch vor, wenn man die Zeit nach Belieben verlangsamen und beschleunigen kann in einer Kampfsituation. Und ja, das mit der Zeitsteuerung ist eine unglaublich schwierige Sache und es will und will nicht so ganz gelingen, denn um die Zeit zu steuern, muss man mit der Zeit erstmal befreundet sein und Sophie weiß nicht, wie das geht. Aber sie versucht es immer weiter und so brechen die drei also auf eine sehr abenteuerliche, gefährliche Reise quer durchs Narrenreich und im Zuge dieser Zeit lüftet Sophie immer mehr das Geheimnis, das den Chiron und die Schwarznarren umgibt und auch das Geheimnis, in welcher Verbindung sie mit dem Narrenreich steht. Und sie kommt drauf, dass sie in dieser ganzen Sache viel tiefer drin steckt, als ihr eigentlich lieb ist und auf eine Art, die ihr nicht besonders gut gefällt. Und das stürzt sie teilweise in eine ziemlich tiefe Krise, weil sie plötzlich gar nicht mehr weiß, wo sie hingehört und ob sie wirklich diese Retterin ist, von der das Narrenlied singt. Aber sie kämpft trotzdem immer tapfer weiter und so kommen sie schlussendlich auch zur Schlucht der möglichen Unmöglichkeit im Narrenreich. Das ist eine ganz tiefe und breite und lange Schlucht und wenn man sie überqueren will, muss man zuerst eine Aufgabe erfüllen, eine bisher ungelöste, scheinbar unlösbare Aufgabe. Und das schaffen sie auch. Und nun betreten sie gerade, Sophie, Rolander und Eiche, die uralte, ziemlich morsche, nicht besonders vertrauenserweckende, hölzerne Hängebrücke, die über die Schlucht der möglichen Unmöglichkeit drüber führt. Den Blick starr nach vorn gerichtet, die angstfeuchten Hände um die Seitenseile gekrallt, bemühte sich Sophie, jede ruckartige Bewegung zu vermeiden. Rolander hingegen stampfte, als trüge er schwere Stiefel und die Brücke bebte unter seinen Schritten. »Geh doch ein bisschen vorsichtiger«, bat Sophie ihn. Doch Rolander schüttelte nur unwillig den Kopf und trat ganz bewusst noch etwas fester auf. In der Mitte der Brücke blieb er stehen und schleuderte die gelöste Aufgabe in den tiefen Schlund der Schlucht. Die Brücke schwankte, die Dunkelheit schluckte den fallenden Sack. Sophie lauschte. Kein Aufprall. Stellte sich die nicht enden wollende Tiefe unter sich vor und wurde bleich. »Kommt, lasst uns weitergehen«, wisperte sie und tat einen Schritt. Das Brett unter ihrem Fuß knackte und gab nach. Eine Hitzewelle durchfuhr ihren Körper. Sophie sprang zurück, die Brücke sank ein Stückchen ab. Sophie verlor das Gleichgewicht, taumelte, rutschte aus. Das morsche Holz unter ihren Füßen brach entzwei und fiel in die gähnende Leere. Sophie zuckte zurück und japste nach Luft. Blass starrte sie auf das Loch vor sich und auf die alten, rissigen Seile, die nun als einziges noch die Brücke zusammenhielten. Mit wild pochendem Herz sprang sie über die Bruchstelle. »Beeilt euch«, schrie sie und rannte los. Die Brücke wankte, das Holz bebte und noch bevor die drei anderen das andere Ende der Schlucht erreicht hatten, rissen die Seile entzwei und die beiden Brückenteile stürzten in die Tiefe. Sophie fiel und glitt dem Abgrund entgegen. »Festhalten«, keuchte sie und griff nach dem Seil. Der raue Strang schürfte ihr die Hände wund, doch Sophie ließ das Seil nicht los. Schließlich kam sie zum Stillstand. Vergeblich versuchte sie, sich hochzuziehen, doch ihre Arme waren zu schwach. Ihr gegenüber, an einem anderen Strick, baumelte Rolanda. »Rolanda«, rief Sophie atemlos, »geht es dir gut?« »Sehe ich etwa so aus?«, keuchte der Narr. »Kannst du dich hochziehen?« »Nein, und ich verstehe nicht, warum. Zum höchst närrischen allerobersten Obernarren. Das kann doch nicht so schwer sein. Vermutlich ist es deine idiotische Narrenelfe, die mich da nach unten zieht. Ich habe ihr nicht erlaubt, es sich auf meinen Schuh gemütlich zu machen.« Sophies Blick wanderte an Rolandas Bein entlang und fiel auf eine Eiche, die nur noch ein Schatten ihrer selbst war. Mit Verzweiflung in den Augen umklammerte sie die Fessel von Rolandas rechtem Fuß. »Na, gemütlich würde ich das nicht nennen«, stellte Sophie fest. Der Narr verdrehte die Augen und fauchte, »sei's drum. Wir müssen uns aus dieser misslichen Lage befreien. Ich habe allerdings überhaupt und absolut und ganz und gar keine Idee, wie.« Sophie hatte auch überhaupt und absolut und ganz und gar keine Idee, wie. Mit Sicherheit wusste sie nur, dass sie sich nicht mehr lange am Seil würde halten können. Ihre Hände brannten wie Feuer und ihre Kräfte schwanden von Sekunde zu Sekunde. Keine besonders gute Ausgangslage zum Nachdenken. Und das Einzige, was ihr in den Sinn kam, waren Vorwürfe. Ach, wenn ich doch nur die Zeitsteuerung beherrschen würde. Ich hätte mehr üben sollen, dann hätte ich jetzt mehr Zeit. Jemand hüstelte. Rolanda, ist dir etwas eingefallen? Rolanda strampelte mit den Beinen. Mir? Nein, wie auch? Er kam nicht zum Nachdenken. Er ärgerte sich noch immer über Eiche auf seinem Schuh. Es hüstelte erneut. Sophie hob den Kopf und sah in ein blasses, sommerbesprostes, grünbeäugtes, junges Gesicht. Rotgelockte Haarsträhnen tänzelten über Stirn und Wangen. Sophie konnte nicht erkennen, ob es ein Mädchen war oder ein Junge. Vor Schreck und Staunen ließ sie beinahe das Seil los. Scheinbar mühelos lag das Wesen bäuchlings auf der senkrecht herabhängenden Brücke und zwinkerte ihr zu. »Hallo!« Eine Hand stützte den Kopf, die andere hielt ein kleines, rundes Drahtgestell, aus dem es seelenruhig Seifenblasen pustete. Eine besonders große Blase setzte sich auf Sophies Nase und zerplatzte erst, als das Wesen kichernd mit dem Finger dagegen stieß. »Hilf uns«, keuchte Sophie, »schnell!« »Wie denn?« rief Rolanda, zornig und auf der anderen Seite. »Du siehst doch, dass ich genauso hilflos bin wie du.« »Nicht du«, sagte Sophie und bemerkte mit Staunen, dass sich die Haare des Wesens glätteten und schwarz verfärbten. »Wer denn sonst?« fragte Rolanda. »Etwa die nutzlose Elfe auf meinem Fuß?« »Na, na, wozu die Eile?« kicherte das Wesen über Sophie. »Ich habe alle Zeit der Welt.« Es musterte erst Sophie und dann Rolanda und Eich und stellte sachlich fest, »ihr offensichtlich nicht.« »Bitte hilf uns«, startete Sophie einen weiteren, verzweifelten Versuch. »Sophie, mit wem verflixt nochmal sprichst du? Wir haben keine Zeit für Gespräche mit imaginären Unbekannten. Wir stürzen jeden Augenblick ab.« »Ach wirklich«, dachte Sophie, sprach es aber nicht aus und konzentrierte sich weiter auf das Wesen über sich. »Wer bist du?« »Ich bin die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft«, sagte das Wesen. »Ich bin deine Schnelligkeit und deine Langsamkeit. Ich bin dein Tag und deine Nacht.« Seine Augen schimmerten nun strahlend blau, die Haut war glatt und makellos wie Porzellan. »Wer bist du?« Sophie war gerade nicht nach Rätseln zumute. Ein enttäuschter Schatten verdunkelte das Gesicht des Wesens, seine Züge wurden rau und kantig. Mit tiefer, durchdringender Stimme sagte es, »Ich bin die Zeit, niemand anderes als die Zeit.« Da vergaß Sophie für einen Augenblick ihre missliche Lage. »Ich versuche schon seit Tagen, mit dir in Kontakt zu treten.« »Mit wem zum Teufel?« rief Rolanda. »Ich weiß«, sagte die Zeit und wurde jünger, »aber so einfach konnte ich es dir nicht machen. Ich spiele doch so gern.« Sie kicherte und ihre Augen funkelten verschmitzt und olivgrün. »Ich kann euch helfen«, sagte sie und neigte den Kopf zur Seite. »Sag, Sophie, willst du meine Freundin sein?« Sie war nun etwa gleich alt wie Sophie und hatte milchschokoladenbraunes, zerzaustes Haar. »Ob ich deine Freundin sein will?« wiederholte Sophie verblüfft. »Selbstverständlich.«
»Eine Sekunde noch.«
»Selbstverständlich will ich deine Freundin sein. Sophie, es reicht, hör auf, dich mit niemandem anzufreunden. Wir haben Wichtigeres zu tun.« Die Zeit schaute Sophie ernst an. »Du weißt, dass ich mir meine Freunde sehr gut aussuche. Nicht jeder darf mein Freund sein.« »Ich weiß«, antwortete Sophie. »Aber du, Sophie, du gefällst mir«, sagte die Zeit und wurde wieder älter. »Ich sehe eine große Zukunft vor dir. Es wäre eine Schande, diese Zukunft in der Schlucht zerschmettern zu lassen. Komm, gib mir deine Hand. Wenn ich loslasse, falle ich.« Sophie wusste, sie war am Ende ihrer Kraft. Die Zeit rutschte ein Stück tiefer und streckte ihr die Hand entgegen. »Du willst doch meine Freundin sein, nicht wahr?« »Ja, das will ich«, sagte Sophie. Ihre Arme zitterten. »Dann vertraue mir.« Sophie zögerte. Sie sollte doch niemandem vertrauen, hatte ihr die wunderliche, allwissende Eiche geraten. Aber was bliebe in dieser Situation anderes übrig? Also schloss sie die Augen, sie wollte es nicht sehen, wenn sie fiel, und löste die Finger vom Seil. Sophie fiel nicht. Eine warme Hand umschloss die ihre und die Schwere wich aus ihrem Körper. Sie schwebte frei von allem.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.